Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey San Ok, willkommen zu dieser weiteren Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Ja, wir haben uns in einer vorherigen Folge schon mal unterhalten über Vorurteile, über Klischees, über Schweden. Da war Heike zu Gast hier im Studio und ich freue mich, dass wir jetzt in dieser weiteren Folge, die wir uns mit Klischees, mit Vorurteilen auseinandersetzen, dass auch da wieder Heike hier ist. Ich sage Hey Ok, willkommen Heike.
Ja, takk så mycket. Hey Jo.
Du bist Schwedischlehrerin bei OBS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Setzt sich deswegen natürlich ganz, ganz viel mit Schweden auseinander. Mit natürlich nicht nur der Sprache, sondern auch mit der Mentalität, mit der Kultur. Das ist alles was ganz, ganz Wichtiges. Hast du da, wenn du in den Sprachkursen bist, hast du das Gefühl, es gibt so bestimmte Klischees, bestimmte Vorurteile über Schweden, die dir da relativ häufig begegnen?
Ja, es gibt ein... Das heißt ein Vorurteil. Es gibt etwas, was sich ganz stark ein bisschen von der Realität, was sich ganz stark von der Realität unterscheidet. Und zwar sind das die Erfahrungen, die Menschen machen, die in Schweden im Urlaub sind, die vielleicht auch noch als Individualtouristen mit ihrem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen durch Schweden fahren und die sich dann irgendwann entscheiden und sagen, wir ziehen jetzt nach Schweden und wir wollen vielleicht sogar in Schweden arbeiten. Dann lernen sie auf einmal ein ganz anderes Schweden kennen, als das, was sie nur aus dem Urlaub kennen. Das bedeutet nicht, dass das ein schlechteres Schweden ist. Es ist einfach ein anderes Schweden, auch ein intensiveres Schweden, weil man natürlich viel mehr Kontakt mit den Menschen hat als im Urlaub.
Mhm. Ja, das ist etwas, was ich auch ganz häufig sehe, dass es so einen gewissen Realitätsschock gibt. Wie gesagt, der muss nicht negativ sein, aber wo dann doch viele merken, ja okay, es ist dann doch auch anders. Es gibt da vielleicht dieses Vorurteil, in Schweden sei das Arbeitsleben entspannter beispielsweise, dass man da viel mehr auf Work-Life-Balance achtet. Stimmt sicherlich auch ein Stück weit. Das heißt aber nicht, dass das Arbeiten in Schweden immer völlig unentspannt sei, sondern da gibt es eben auch stressige Phasen beispielsweise oder vielleicht auch mal harschere Phasen, wo vielleicht ein Chef auch mal wirklich sehr klar etwas einfordert und dann muss man auch liefern. Das ist zum Beispiel so etwas.
Ja. Unbedingt. Also wenn man in Schweden arbeitet oder für schwedische Firmen arbeitet, dann bedeutet das nicht, dass man jetzt sagen kann, ich muss hier nur noch mit 40% arbeiten, sondern ganz im Gegenteil. Auf der einen Seite steht tatsächlich ein Fokus auf dieser Work-Life-Balance. Das bedeutet zum Beispiel, dass es zur Zeit der Schließung eines Kindergartens oder wenn Dagis geschlossen wird, ganz schwedenweit, die hören alle zur selben Uhrzeit auf, da werden im Berufsleben keine Konferenzen angesetzt, da werden auch keine Extraschichten gelegt, sondern jeder weiß, fast jede Familie oder fast jeder hat Kinder, die müssen abgeholt werden. Und dann stehen die Kinder auch im Fokus und dann ist einfach auch erstmal Ende mit dem Arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass man dann den Rest des Tages frei hat, sondern es ist dann häufig so, dass die Menschen dank der moderneren Kommunikationsmittel dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, sich dann nochmal hinsetzen und dann wird nochmal richtig stark gearbeitet. Und das darf man auch nicht vergessen. Es ist natürlich so, wenn man jetzt zum Beispiel die Arbeitsbelastung in Krankenhäusern sich anschaut, den Vergleich zwischen Deutschland und Schweden, dann gibt es in Schweden diese harten 36-Stunden-Schichten zum Beispiel nicht, weil man einfach in Schweden viel früher erkannt hat, das ist nicht gut, weder für den Menschen, der dort arbeitet und schon gar nicht für Patienten, die nach einer 30-Stunden-Schicht noch von einem Arzt verantwortungsvoll behandelt werden wollen. Also da achtet man auch darauf, dass die Menschen mit ihrer Arbeitskraft auch vernünftig umgehen. Aber wenn man arbeitet, dann wird 100% erwartet und da gibt's da auch keine Ausnahme.
Genau. Und so gibt es eben einige Vorurteile, einige Klischees. Manche haben einen wahren Kern oder sind auch tatsächlich vielleicht auch richtig. Manche sind wirklich nur Klischees. Wir haben da in dieser ersten Folge uns ja schon drüber unterhalten. Wir haben uns hier um vier Vorurteile gekümmert. Einmal, dass die Schweden nicht so kontaktfreudig seien, dass es sehr schwierig ist, wirklich richtige Freundschaften irgendwie aufzubauen, da wirklich mal ins Gespräch, in ein intensiveres Gespräch zu kommen. Wir haben uns mit der Freundlichkeit der Schweden beschäftigt, ob denn Schweden alle wirklich so freundlich sind. Wir haben uns mit dem Vorurteil, und hier ist es, glaube ich, tatsächlich eben kein Vorurteil, sondern es ist tatsächlich so, dass die Schweden nicht so gerne streiten können oder wollen. Und da haben wir einige Belege dafür auch gefunden, dass es tatsächlich so ist. Und dann haben wir noch ein anderes, ein viertes Vorurteil uns vorgenommen, dass die Schweden, Schwedinnen besonders freizügig, auch sexuell freizügig seien und Nacktheit lieben. Und da konnten wir, glaube ich, relativ klar sagen, das ist ein Klischee, das mit der Realität relativ wenig oder gar nichts zu tun hat. Wir haben es selber angeschaut, also der Ursprung war es so, dass ich in Facebook-Gruppen, in Schweden-Gruppen nachgefragt habe, was habt ihr denn eigentlich so für Vorurteile, für Klischees? Welche kennt ihr selber? Welche habt ihr vielleicht selber oder welche habt ihr mal gehört? Und dann haben ganz viele Leute sehr viele Nachrichten geschickt und ich habe jetzt mal die herausgepickt, die mehrfach genannt worden sind. Da waren eben die vier eben genannten schon dabei. Und ja, wir haben jetzt noch einige weitere dabei. Wir werden da über unsere Wahrnehmung, über unsere eigenen Erlebnisse sprechen. Dann aber, wenn es möglich ist, wenn ich was Passendes gefunden habe, das aber auch abgleichen mit Studien, mit Statistiken, um so weit herauszufinden, ist es nur eben so ein Gefühl oder ist es tatsächlich irgendwie auch faktisch? Ja, und wir machen hier weiter mit einem Klischee, das sich, glaube ich, sehr, sehr hartnäckig hält. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so heftig. Ich weiß es noch. Wir haben schon in den 1980er, 1990er Jahren haben wir schon immer Urlaub in Schweden gemacht. Und da war das Vorurteil massiv da. In Schweden, da ist es doch immer kalt. Warum macht man denn da Urlaub? Das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr ganz so heftig, aber es wurde trotzdem noch relativ häufig genannt. In Schweden, da ist es immer kalt. Wie siehst du das?
Völliger Blödsinn. Nein, in Schweden ist es auch sehr warm im Sommer. Es kommt auch da natürlich wieder drauf an, welchen Sommer man erwischt. Es gibt Sommer, die wirklich extrem heiß sind. Erinnert euch nur an die Jahre, es war glaube ich vor drei Jahren muss es gewesen sein, als es die heftigen Waldbrände oder auch die Schwelbrände in den Mooren in Nordschweden gab, als es extrem heiße Sommer gab, in denen es sich auch nachts nicht wirklich abgekühlt hat. Das kann man sehr gut vergleichen mit einem mediterranen Sommer, wobei die mediterranen Sommer heiß und trocken sind. Und in Schweden ist dank des vielen Wassers, das es einfach in Schweden überall gibt, auch immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit da, die teilweise auch ein bisschen als schwül empfunden wird. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr warm in Schweden. Und ich muss auch sagen, wenn ich in Schweden im Sommer Urlaub mache, was ich wahnsinnig gern mache, dann genieße ich die warmen, auch die teilweise sehr heißen Temperaturen. Also wenn ich jetzt an den Sommer 25 denke, in dem es in Schweden auch sehr, sehr warm war. Gerade in der Zeit, als es hier in Deutschland eher so ein bisschen verregnet und kalt war, da hatten wir in Schweden fantastisches Wetter. Aber immer mit dem Vorteil, abends hat es sich abgekühlt. Also es war abends und nachts dann doch sehr, sehr gut erträglich. Man konnte sich ausruhen und konnte tagsüber einfach die wunderbare warme Sonne und dieses warme Wetter genießen. Man konnte schwimmen gehen. Die Seen waren sehr angenehm. Also es waren keine eiskalten Gebirgsseen, sondern es war sehr angenehm zu schwimmen. Auch die Ostsee hatte sich auf eine sehr angenehme Temperatur erwärmt. Das ist ein Vorurteil. Aber ich denke mir mal, wer Angst davor hat, dass er im Sommer vielleicht dann auch mal ein paar Regentage hat, der sollte vielleicht eher nach Südeuropa fahren und nicht unbedingt nach Nordeuropa.
Oder eben auch, wie du sagst, die lauen Sommernächte, die gibt es tatsächlich weniger. Ich glaube, tagsüber 30 Grad ist mittlerweile ja überhaupt gar keine Seltenheit mehr. Also gerade im südlichen Schweden, aber auch in Lappland. Also auch in Lappland gibt es immer wieder und das ist auch gar nicht so richtig gut. Da schlägt der Klimawandel leider sehr, sehr verheerend zu, dass es da mittlerweile sehr viele Tage mit 25, 30 Grad gibt. Oftmals eben auch viele Tage am Stück. Das ist nicht nur so ein einzelner Peak, wo es mal kurz mal hochgeht, sondern wo wirklich dann sich diese Hitze auch hält. Und das ist für die Vegetation nicht sonderlich gut. Aber die gibt es. Aber was, glaube ich, wirklich wichtig ist, die lauen Sommernächte, die gibt es tatsächlich eher weniger. Und wer das mag, der ist dann eher in Südeuropa besser aufgehoben. Du sagst, du findest es eigentlich wunderbar, wenn es dann auch nachts mal wirklich mal kühler wird, man mal durchlüften kann und wieder ein bisschen Frische hat. Genau, ich glaube, da ist wirklich ein großer Unterschied. Und dann ist natürlich ganz klar, Schweden ist ein Land im Norden, da ist es natürlich kühler als in Italien oder in Griechenland, das ist ganz, ganz klar. Die Durchschnittstemperatur habe ich jetzt mal für ein paar gewisse Zeiträume angeschaut. Im südlichen Schweden ist die Durchschnittstemperatur im gesamten Jahr über bei 7 bis 9 Grad, im nördlichen Teil des Landes bei 0 bis 2 Grad. Das ist aber wirklich alles mit reingerechnet, also Tag und Nacht und Sommer und Winter. Im Juli, das ist jetzt für die Sommerurlaubende vielleicht ganz wichtig, im Juli, da ist der Durchschnitt in Svealand und in Jütland, also eher im südlichen Schweden, bei 15 bis 17 Grad, Tag und Nacht mit eingerechnet. Und wenn man das vergleicht, in Deutschland ist der Durchschnitt von, also in den Jahren 91 bis 2020, wenn man diese 30 Jahre nimmt, ist er bei 17 bis 20 Grad. Das heißt, da ein bisschen wärmer ist es in Deutschland schon, aber es ist nicht irgendwie extrem. Im hohen Norden, da ist der Durchschnitt im Juli bei 12 bis 14 Grad. Da ist dann schon, wer da ganz nach oben will, der muss in der Tendenz eher mit kühleren Temperaturen rechnen. Aber auch hier gibt es die warmen und heißen Tage. Also ja, es stimmt natürlich, es ist immer etwas kühler vielleicht im Schnitt als in Deutschland oder als in Italien, ganz klar. Aber dass es da immer kalt ist, das kann man, glaube ich, auch definitiv ins Reich der Legenden verbannen. Dann vielleicht noch was anderes, was auch mit dem Klima zu tun hat. In Schweden, da gibt es im Sommer Mücken ohne Ende und die sind die Hölle.
Das kommt auch wieder drauf an. Ich hatte ja schon vorher gesagt, in Schweden gibt es sehr viel Wasser. Und natürlich halten sich an Gewässern oder auch am Uferrand halten sich viele Mücken auf. Die gibt es in Deutschland genauso. Und je feuchter die Umgebung ist, desto mehr Mücken gibt es natürlich auch. Aber gegen Mücken kann man sich auch schützen. Man nimmt einfach dann Häuser, die vielleicht ein Mückengitter oder Mückengitter an den Fenstern haben, an der Tür haben. Was ein bisschen fies ist in Skandinavien, sind tatsächlich die kleinen, Svenska heter de Knott.
Genau, die Kriebelmücken.
Also die sind Knott, die Zwiebelmücken, die sind richtig übel, denn die sind kleiner als Mücken. Das heißt, die kommen durch die Fliegengitter durch, die passen da genau durch und die stechen nicht, die beißen. Mhm. Die sind aber Gott sei Dank nur so 4, 6 Wochen im Jahr sind die überhaupt nur aktiv. Dann verkriechen die sich wieder und sind den Rest des Jahres inaktiv. Wenn man in ein Gebiet kommt, in dem es diesen Knott gehäuft gibt, hat man einfach Pech. Hm. So kann man das sagen. Aber nicht ganz Schweden ist mückenverseucht. Also das ist auch eine übertriebene Legende. Das ist genauso wie hier auch. Wenn man an einem See ist oder man hält sich an einem Ort auf, in dem es ein bisschen sumpfig ist, an einem Seeufer oder Flussufer, da gibt's da Mücken. Ja. Und die gibt's ja hier auch. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Wände schwarz vor Mücken sind.
Ich glaube auch gerade im südlichen und mittleren Schweden, das ist, ja, die gibt's eben an Seen, an Mooren, da wo es feucht ist, da sind sie da, das ist ganz klar, aber eben auch nicht mehr als irgendwo in Deutschland. Aber wie du sagst, die Kriebelmücken, die Knott, die sind schon, die können fies sein, die können wirklich fies sein, vor allem wenn sie auch eben dann massiert auftreten. Und das kann so im Norden, im Fjell vor allen Dingen manchmal sein, nicht im Kahlfjell, also da, wo keine Bäume mehr wachsen, da ist Wind, da gibt's keine Mücken, aber ist so in den Niederungen, wo es ein bisschen moorig, sumpfig ist, wo vielleicht so ein Birkenwäldchen ist, windstill, da können sie lauern. Und da, wenn man da wandernd unterwegs ist, da gibt's wirklich Momente, wo es tatsächlich auch unangenehm wird. Da muss man sich gut schützen und vor allen Dingen, man sollte keine Pause machen. Einfach weitergehen, weil wenn man da Pause macht, dann sind sie da und stürzen sich auf einen und dann wird es wirklich unangenehm. Also da habe ich auch schon so ein paar Momente gehabt, wo ich dachte, okay, das ist gerade nicht mehr schön, ganz schnell ins Zelt rein, zumachen und dann geht es auch, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das sind eben einzelne punktuelle Orte. Svenska Turistföreningen, also das sind STF, die auch die ganzen Fjellhütten betreiben beispielsweise, die schreiben, dass im Fjell von Mitte Juni bis Anfang August, das ist so die Zeit, wo viele Mücken auftreten können, gerade eben in diesen Birkenwäldern oder bei Mooren, aber eben fast gar nicht im Kahlfjell. Und wer dann im August, so ab Mitte August, da sind sie auch wieder weg, oder eben wer noch vor Midsommar unterwegs ist, da sind eigentlich auch überhaupt gar keine Mücken da. Genau. Also ein Vorurteil, das in Teilen schon durchaus auch stimmig ist, aber das kann man nicht auf das ganze Land oder ganz prinzipiell übertragen.
Also wenn ich jetzt an meinen letzten Urlaub denke, jetzt im Sommer 24, da waren wir den ganzen Juli über in Schweden und wir haben natürlich an unserem Wohnwagen haben wir Fliegenschutzgitter, wir haben auch an der Tür natürlich ein Fliegenschutzgitter. Wir haben nichts gebraucht davon. Es ist auch leider in Schweden so wie in anderen Teilen auch. Der Anteil der Insekten ist leider sehr stark zurückgegangen. Und im letzten Sommer, in dem es auch sehr, sehr warm war, also wir hatten wirklich 4 Wochen fantastisches Wetter, gab es kaum Mücken. Also es gab kaum Insekten, die einem wirklich lästig wurden. Es gab mal die eine oder andere. Ja, aber so schlimm war es absolut nicht.
Und wenn, dann kann man sich ja eben auch gut dagegen schützen. Also man kann ja etwas Langärmeliges anziehen, abends gerade, ja. Und man hat einen Mückenspray oder so. Und dann geht das im Normalfall schon. Ja.
Ja, ja, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Also in den Wäldern in Småland, da treten sie ein bisschen häufiger auf, weil es einfach da ein bisschen feuchter ist, also ein bisschen sumpfiger. Aber es gibt inzwischen so viele gute Möglichkeiten, wie man sich dieser Mücken erwehren kann, selbst wenn man dann draußen sitzt, dass es eigentlich jetzt nicht das Problem ist. Also man fährt jetzt nicht nach Schweden und denkt, wenn ich wiederkomme, bin ich doppelt so groß, weil ich angeschwollen bin vor lauter Mückenbissen, sondern es ist ein ganz normales Phänomen. Mhm.
Gut, kommen wir zu einem weiteren, ja, die Frage, ob es ein Klischee ist oder nicht, das da für dich auch als Sprachlehrerin besonders interessant ist. Die Schwedinnen und Schweden, die können Englisch wie eine zweite Muttersprache. Hört man sehr häufig, ist dem aber auch so.
Nein.
Wie erlebst du das?
Nein. Also sagen wir mal so, im Vergleich zu uns Deutschen können die allermeisten Schweden sehr gut Englisch. Das liegt natürlich erstmal daran, dass sie Englisch bereits in der Grundschule lernen. Und zwar nicht nur dieses rein spielerische Englisch, sondern Englisch ist einfach im Alltag da. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in Schweden keine Filme, nichts aus dem englischsprachigen Ausland synchronisiert wird. Also es werden überhaupt keine Filme synchronisiert. Also jeder Film kommt im Original ins schwedische Fernsehen, in die schwedischen Kinos mit Untertiteln. Das Einzige, was neu eingesprochen wird, sind die Cartoons. Die gibt es dann auch auf Schwedisch. Aber alles andere läuft im Original. Und dadurch gewöhnen sich natürlich auch schon Kinder viel eher an die schwedische Sprache. Und dann kommt noch dazu, 12 Millionen Schweden sind im Vergleich zur Weltbevölkerung nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, jeder Schwede, der ins Ausland fährt oder der Kontakte mit Nichtschweden hat, muss davon ausgehen, keiner kann meine Sprache. Also muss ich auf Englisch ausweichen, um überhaupt kommunizieren zu können. Jetzt kommt aber wiederum die Einschränkung. Also wie die Muttersprache, das ist ein wirkliches Vorurteil. Die meisten Schweden sprechen sehr gut fließend Englisch, aber sie sprechen eben schwedisches Englisch. Das heißt, sie übersetzen, sofern sie nicht lange Zeit im englischsprachigen Ausland gelebt haben und idiomatisches Englisch sprechen, übersetzen sie aus ihrer Muttersprache, also aus dem Schwedischen, ins Englische und übersetzen dann auch häufig ihre Redewendungen, idiomatische Ausdrücke aus dem Schwedischen ins Englische, was dann wieder für jemanden, der eben kein Schwedisch kann und diese Ausdrücke hört, oft zu einer Verwirrung führt, weil ich denke, was redet er denn da eigentlich? Was sagt er mir gerade? Wir Deutschen, wir tun uns im Durchschnitt mit dem Englischen ein bisschen schwerer. Für uns ist es sehr beeindruckend, wie fließend sich Schweden auf Englisch unterhalten. Aber wenn es dann wirklich in den Bereich von Einzelheiten kommt, also gerade im geschäftlichen Bereich, da ist es eben ganz wichtig, dass sich beide Gesprächspartner wirklich auf Englisch gut verständigen können und sich auch dessen bewusst sind, der schwedische Geschäftspartner, der spricht Englisch mit schwedischem Hintergrund. Genauso wie wir, wenn wir Englisch sprechen, sprechen wir Englisch ja auch mit einem deutschen Hintergrund. Und wenn man sich dessen bewusst ist, klappt es wunderbar, aber die Schweden sprechen kein Englisch wie ihre Muttersprache.
Das merkt man, finde ich, auch daran, dass, klar, man kann sich mit Schweden wunderbar auf Englisch unterhalten, aber wir hatten ja in der ersten Folge, wo es um die Vorteile ging, haben wir uns auch darüber unterhalten, dass sie nicht so kontaktfreudig sind. Und ich finde, da merkt man das ganz, ganz besonders deutlich. Wenn man mit den Schweden auf Schwedisch spricht, kommt man viel schneller dazu, dass man irgendwie eine andere Ebene erreicht. Und auf Englisch bleibt es bei den Schweden immer so auf dieser recht oberflächlichen Ebene, ist mein Eindruck zumindest. Auch als ich als Student in Schweden war, die Austauschstudentinnen und Studenten, die nur Englisch gesprochen haben, die hatten auch da irgendwie ihre Kontakte, aber die hatten keine Freundschaften entwickelt. Und ich hatte irgendwie ganz viele schwedische Freunde danach. Wie gesagt, bis heute, über 20 Jahre danach, habe ich immer noch regelmäßig Kontakt mit ihnen, weil ich mit ihnen auf Schwedisch kommuniziert habe. Und wo man auch merkt, ja, sie können gut Englisch, aber es ist eben nicht die Muttersprache. Und sie machen es dann auch vielleicht manchmal doch nicht so gerne, gerade im Privaten. Da wollen sie sich dann doch oft eben auf Schwedisch unterhalten.
Ja. Ja, unbedingt. Also das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Man bekommt wirklich einen ganz anderen Kontakt. Es ist auch eine ganz andere Wertschätzung. Deshalb lernen auch so viele meiner Kursteilnehmer Schwedisch, weil sie im Urlaub gerne in Schweden sind und weil sie auch gemerkt haben, der Kontakt und die Verbindung zu dem Land läuft ganz anders, wenn man selber, und wenn es nur ein bisschen Schwedisch ist, aber wenn man sich ein bisschen auf Schwedisch unterhalten kann, erfährt man auch eine ganz andere Wertschätzung. Und das ist eigentlich in jedem Land der Fall. Sobald man in einem Land die Sprache ein bisschen lernt oder vielleicht auch ein bisschen mehr lernt, bis man sie fließen kann, dann erfährt man doch eine ganz andere Art von Kommunikation und Kontakt, als wenn man sich nur immer auf dieser Hilfssprache ausruht.
Ich habe ja ein bisschen nach Zahlen und Daten gesucht und habe eine EU-weite Studie oder Untersuchung gefunden aus dem Jahr 2023. Das fand ich ganz interessant. Da ging es darum, wie viele Menschen sprechen denn überhaupt innerhalb der EU Englisch? Es ging leider nicht hervor, auf welchem Niveau. Das ging da nicht oder wurde nicht deutlich, aber es wurde deutlich, dass 90% der Schweden Englisch sprechen und im EU-gesamten Durchschnitt sind es, das fand ich ganz ein bisschen irritierend auch, nur 47%. Also nur ungefähr die Hälfte aller EU-Bürger sprechen Englisch, in Schweden aber eben 90%, also da sehr, 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 sehr viele. Aber was auch interessant ist, ist eine andere Studie, wo man merkt, es geht so ein bisschen, es ist eine gewisse Abwärtstendenz feststellbar. Vor allen Dingen bei jüngeren Schweden, dass die nicht mehr so gut Englisch sprechen wie jetzt andere, die so in den Altersgruppe 40 bis 60 beispielsweise sind. Und da gab es eine Studie von dem Bildungsunternehmen IF und das misst, wie gut Englisch als Fremdsprache in einem Land gesprochen wird. Und hier war lange Zeit Schweden auf Platz 1, also innerhalb von Europa. Immer so im Wechsel mit den Niederlanden und auch mit Dänemark, die waren so die anderen Länder, wo es ein sehr gutes Englischniveau gibt. Und mittlerweile ist hier aber Schweden nur noch auf Rang 8, also das ist deutlich nach unten gesunken. Und die Niederlande sind auf Rang 1, Kroatien auf Platz 2, ganz interessant. Und dann, das fand ich sehr interessant, Österreich auf Platz 3 und Deutschland auf Platz 4. Das heißt, gemäß dieser Untersuchung von diesem Bildungsunternehmen sind die Englischkompetenzen in Deutschland mittlerweile sogar größer als in Schweden. Das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ich habe diese Studie mir jetzt nicht genauer angeschaut, wie repräsentativ die ist, aber auf jeden Fall mal ein sehr interessantes oder eine sehr interessante Beobachtung, die hier gemacht worden ist.
Ja, das ist auf jeden Fall hochinteressant. Es spielt sicherlich auch teilweise mit hinein, dass leider auch der Bildungsstand in Schweden insgesamt gesunken ist. Also viele Jahre gehörte Schweden immer zu den führenden Ländern, wenn man eben Untersuchungen zum Bildungsstand gemacht hatte unter Kindern, unter Schülern. Und inzwischen ist Schweden auf ein Mittelmaß herabgesunken, was sicherlich ganz viele Gründe auch in dem veränderten Bildungssystem in Schweden hat. Die Klassen sind viel größer geworden. Es gibt nicht mehr zwei Lehrkräfte. Die Arten, wie unterrichtet wird, hat sich auch geändert. Es gibt inzwischen relativ viele Privatschulen, die es vor 30 Jahren in Schweden noch überhaupt nicht gab. Also da hat eine sehr große Segregation stattgefunden, die sich natürlich auch über den Bildungsstand auf den Kenntnisstand der englischen Sprache auch wieder niederschlägt. Leider.
Mhm. Okay, wechseln wir mal so ein bisschen das Thema, kommen wir so zum schwedischen Alltag. Auch hier gibt es Klischees und ein Klischee, auf das ich sehr häufig gestoßen bin, das ist, den Schweden ist Kaffee und die Fika heilig. Das hört man auf jeden Fall sehr, sehr häufig, aber ist es denn überhaupt so? Stimmt das oder ist es einfach nur ein Vorurteil? Wie schätzt du das ein, Heike?
Ja und nein. Also, wenn ich jetzt wieder vom beruflichen ausgehe, dann ist die Fika Rast am Vormittag und am Nachmittag extrem wichtig. Das ist eine Gelegenheit zum Networking, zum Sozialkontakte vertiefen. Also diese Vormittagspause, Kaffee trinken, anders gesagt. Kaffee wird sowieso rund um die Uhr getrunken. Im Büro, an der Arbeit hat eigentlich jeder immer seine Thermoskanne oder seine Tasse mit dem Kaffee stehen. Aber die Fika Rast, also diese Kombination aus Kaffee plus einem süßen Stückchen, die ist eine Institution. Das ist eine Institution in Schweden, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Das heißt, sich hinzusetzen, morgens um 10:30, eine Tasse Kaffee zu trinken und eine Kanelbulle oder ein Stückchen Tigerkaka oder was auch immer dazu zu knuspern, das gehört einfach zur schwedischen Lebensart dazu. Genauso wie nachmittags auch. Nachmittags nochmal so um 3:30, 4, na, wenn so ein bisschen der Tiefpunkt kommt, nochmal eine extra Tasse Kaffee und ein kleines Stückchen Kuchen oder eine Bulle oder was auch immer, die nochmal dazu zu genießen. Das ist wichtig und das ist auch wirklich schwedische Lebensart, die nicht wegzudiskutieren ist. Es ist kein Vorurteil, es ist einfach eine Tatsache.
Würde ich auch so sagen, definitiv eine Tatsache, gerade die Fika. Bei der Fika muss nicht zwingend Kaffee getrunken werden, das ist auch, man kann auch da Tee trinken oder was anderes, aber die meisten trinken dann eben doch den Kaffee. Es gibt ja auch den Kaffee-Rapporten 2025 und der belegt, dass 8 von 10 Schweden, also 80%, regelmäßig Kaffee trinken. Also das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Mit Finnland ist es immer so die Nation, wo die meisten Kaffeetrinker es gibt. Im Schnitt trinkt ein Schwede 3,2 Tassen pro Tag. Finde ich auch eine recht beachtliche Menge. Da ist eben nur noch Finnland, die liegen noch vorne dicht gefolgt, dann Norwegen und Dänemark. Das heißt, es ist auch so etwas Nordisches offensichtlich, das Kaffee trinken. Das gehört irgendwie zum Norden ganz fest dazu.
Der Kaffee ist natürlich auch ganz anders als der Kaffee, den wir hier trinken. Also wenn Schweden in Deutschland Kaffee trinken, dann bezeichnen sie es als brillend Vatten, als braunes Wasser. Der schwedische Kaffee ist eher so Marke Herztod. Die Schweden sind daran gewöhnt und ich denke mir, diese 3,2 Tassen, da sind dann auch Kleinkinder und Babys mit eingerechnet, die noch gar keinen Kaffee trinken. Also so, ja, so zwischen 5 und 10 Tassen Kaffee am Tag ist völlig normal. Also die letzte Tasse Kaffee wird abends direkt vorm Schlafengehen getrunken, bei den allermeisten. Wobei es auch jetzt inzwischen eine Tendenz gibt, eben wie du schon sagtest, dass auch bei der Fika-Rast nicht nur Kaffee getrunken werden muss. Tee ist inzwischen im Aufwind in Schweden. Also sehr viele Menschen sind auf Tee umgestiegen. Das mag ein bisschen was mit einem anderen Lebensstil zu tun haben oder auch ein bisschen mit einer Mode. Aber Tee hat einen höheren Stellenwert gewonnen inzwischen als noch vor 20 Jahren beispielsweise.
Und auch die eher Espresso-basierten Cafés, auch die werden immer beliebter. Früher wurde, glaube ich, ja nur gebrühter Kaffee getrunken, fast ausschließlich. Aber nach wie vor, auch in diesem Kaffee-Reporten kam das hervor, immer noch 73% der Schweden trinken nach wie vor am liebsten gebrühten Kaffee. Das heißt, da sind sie relativ traditionell und wollen da auch nicht so wahnsinnig viel dran rütteln. Was auch ganz interessant ist, auch in diesem Kaffee-Reporten kam heraus, wann der erste Kaffee am Tag so getrunken wird. Und die meisten Schweden beginnen auch wirklich den Tag mit Kaffee. Die erste Tasse, die trinken 82% der Schweden am Morgen zwischen 6 und 10 Uhr. Das heißt nicht erst mit der Fika-Pause irgendwie nachmittags oder vormittags, sondern das ist wirklich gleich zu Beginn des Tages erstmal eine Tasse Kaffee. Das heißt, das stimmt auf jeden Fall. Kein Vorurteil, kein Klischee, sondern eben Fakt. Gut. Ja, aber sie lieben noch etwas anderes und das ist die Natur. Ein weiteres, ja, vielleicht Vorurteil oder Klischee, das ich häufig gelesen habe. Die Schweden, die lieben die Natur, sind extrem naturverbunden. Auch hier, ist es ein Klischee oder ist es doch eher ein Fakt?
Nein, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Ich meine, die Schweden haben ja auch wahnsinnig viel Natur. Und in Schweden kommt dazu, es gibt das Jedermannsrecht, på svenska allemansrätten. Das heißt, jeder darf die Natur nutzen, aber auf eine verantwortungsvolle Weise. Das heißt, jeder Schwede lernt schon als Kind in Dorgis, ja, wir können die Natur genießen, aber wir müssen auch immer dafür sorgen, dass unsere Natur erhalten bleibt. Und da gibt es natürlich auch inzwischen unterschiedliche Tendenzen. Ganz große Skandale gab es und gibt es immer wieder, zum Beispiel im Bereich der sogenannten Beerenpflücker. Also wenn die Preiselbeeren oder die Blaubeeren zu pflücken sind, dann darf man das prinzipiell in den Wäldern als normaler Privatmensch darf man das machen. Man darf also mit einem Eimerchen durch die Wälder streifen und man darf für den Eigenbedarf Preiselbeeren pflücken, man darf Blaubeeren pflücken. Das haben sich dieses Recht, dieses Jedermanns Recht, das haben sich windige Geschäftsmacher dann allerdings zunutze gemacht. Und es passiert leider immer noch, dass sie dann Menschen entweder aus Osteuropa oder aus Südostasien einfliegen lassen, die dann in Gruppen durch die Wälder streifen mit riesigen Kämmen und auf eine sehr brutale Art, weil sie unter unheimlichem Erfolgsdruck stehen, alles abkämmen, was sie an Preiselbeeren bzw. Blaubeeren finden können, hinterlassen dabei meistens zerstörte Büsche, weil eben diese Kämme auch die Zweige abreißen, die reißen teilweise dann auch die Büsche teilweise schon aus dem Boden heraus. Und da konnte man bis jetzt nichts gegen machen, weil das immer hieß, das ist durch das Allemannsrecht gedeckt. Inzwischen ist es aber so, es sind neue Gesetze erlassen worden. Und man darf auch nicht vergessen, dass der größte Teil der Wälder in Schweden im Privatbesitz ist. Das bedeutet also auch, dass die privaten Waldeigentümer inzwischen Maßnahmen ergreifen, dass eben ihre Wälder nicht zerstört werden können von diesen profitgierigen Geschäftemachern, die eben diese Menschen anlocken, sie teilweise dann noch nicht mal bezahlen, sie irgendwo im Wald aussetzen. Also das sind Horrorstories da schon, die passiert sind, die teilweise auch kein Rückflugticket dann haben, die keinen Lohn bekommen, die dann in Schweden stranden und irgendwie wieder versucht werden müssen, dass sie nach Hause kommen und die vor allen Dingen im Auftrag dieser windigen Geschäftemacher die Natur zerstören. Und da gibt es riesige Proteste, da gibt es Aufschreie, dass das einfach nicht passieren kann. Und das liegt eben daran, dass die Schweden sich ihrer Natur sehr bewusst sind. Also ich sage jetzt wirklich die Schweden im Allgemeinen. Und dass da auch dafür gesorgt werden muss, dass es erhalten bleibt.
Ja, da habe ich auch mal eine eigene Folge drüber gemacht. Das war vor 2 Jahren, als der Skandal so auch publik wurde. Da habe ich mal eine ganz eigene Folge eben zum Bärenpflücken in Schweden gemacht und die ganzen Probleme, die damit, also in dieser auf dieser professionellen Ebene, die ganzen Probleme, die damit verknüpft sind. Ein anderer Bereich, wo es ja auch immer so ein bisschen so kollidiert, einerseits die Liebe der Schweden zum Wald, du hast es gerade gesagt, und dann andererseits aber diese Kahlschlagpolitik von den Großgrundbesitzer, Großwaldbesitzern, die teilweise wirklich ja rigoros ganze Ebenen platt machen. Das sieht auch sehr, sehr hässlich aus. Und dann wird wieder angepflanzt, wieder hochgezüchtet und dann wird wieder platt gemacht. Das ist in Schweden mittlerweile auch sehr, sehr heiß diskutiert, weil man sich schon überlegen kann, ob man nicht vielleicht auch eine andere Form der Forstwirtschaft betreiben kann, die etwas pfleglicher mit den Wäldern umgeht. Und da knallt das ein bisschen aufeinander. Einerseits ist man vom Wald wirtschaftlich auch abhängig, ist einfach ein ganz großer wirtschaftlicher Faktor. Und andererseits eben die Liebe der Schweden zum Wald. Und das passt da nicht so ganz zusammen. Ja,
erstmal das. Und dann aufgrund des Klimawandels funktioniert die Waldwirtschaft, die bisher betrieben wird, einfach nicht mehr. Das heißt, diese schnell wachsenden Bäume, Fichten vor allen Dingen, die sind dem Klimawandel da relativ schutzlos ausgeliefert und die bringen dann auch nicht mehr den Profit. Das heißt also auch, die Waldbesitzer müssen sich einfach aus der Gewinnperspektive heraus was anderes überlegen. Mhm. Aber andere Bäume wachsen natürlich sehr viel langsamer. Das heißt also, dieser ganze Bereich der Forstwirtschaft befindet sich gerade in einem riesengroßen Wandel, genauso wie hier in Deutschland auch.
Ja, nochmal zurück zur Naturverbundenheit der Schweden. Ich habe in der ersten Folge über die Vorurteile und Klischees auch eine Studie aus dem Jahr 2005, also schon älter, aber vielleicht trotzdem noch in Teilen auf jeden Fall noch gültig, angeführt. Das war Bilder auf Sverige i Utlandet, was herausgegeben wurde, unter anderem vom Svenska Institutet, aber auch vom Außenministerium. Und dort wurden auch die Schwedinnen und Schweden nach ihrem Selbstbild gefragt, was so typische Eigenschaften sind, die sich selbst zuschreiben würden. Und da war eben Naturverbundenheit auch ganz groß mit dabei. Das heißt, auch die Schweden, das sagen sie auch über sich selber, dass sie sich sehr naturverbunden fühlen. Ich fand noch ganz interessant, ich habe ein Buch gefunden von David Tyrfjell, 2020 geschrieben oder herausgekommen, heißt Granskogs Volk für Natur und blev Svenskarnas Religion. Also ist auch ein Professor für Religionsgeschichte und er setzt so die These auf, dass die Natur so eine Art Ersatzreligion für die Schweden geworden ist. Prinzipiell die Schweden, das sind ja wenige Menschen, also es nimmt sehr, sehr stark ab, dass sie in der Kirche engagiert sind, oder viele zeigen sich auch als Atheisten oder als nicht eben kirchlich religiös gebunden. Aber dass dann hier so die These von eben David Thürfeld die Religion, die Natur so eine Art Ersatzreligion bietet, dass man sich dort in der Natur auch eher zu sich selber kommt, dass man hier etwas Übernatürliches auch irgendwie findet. Das sagen wohl auch viele Schweden. Also dieser Thürfeld hat viele Interviews geführt und es kam dann immer wieder heraus, dass sich ganz viele Schweden in der Natur als Teil von etwas Größerem plötzlich empfinden. Und eine andere Studie ist von Professorin Ahmadi. Sie ist Professorin für Soziologie in Gävle. Und sie hat eine Studie durchgeführt. Da ging es darum, wie eigentlich Menschen in Krisensituationen oder wie sie mit Krisensituationen umgehen. Also wenn zum Beispiel im persönlichen Umfeld irgendjemand stirbt oder wenn man mit eigenen Krankheiten konfrontiert ist. Und da hat sie herausbekommen, dass in Schweden, wenn zum Beispiel Menschen eine Krebsdiagnose bekommen, die Strategie ist, die am allermeisten genutzt wird von den Schweden, dass sie in den Wald gehen. Dass sie die Nähe zur Natur suchen, um mit dieser eigenen, mit dieser Krebsdiagnose umzugehen, um da irgendeinen Weg zu finden. Das heißt, die Natur scheint ihnen irgendwie auch dann Kraft zu geben. Das fand ich ganz spannende Studien auf jeden Fall. Gut. Von diesem, ja, etwas größeren Thema kommen wir mal zu einem ganz eher profanen Thema. Wir gehen ins Heim der Schwedinnen und Schweden. Und es ist bekannt, dass man die Hausschuhe, die Straßenschuhe auszieht, wenn man ein fremdes oder auch das eigene Heim betritt. Aber es gibt es dieses Vorteil oder vielleicht auch Klischee, man weiß es nicht genau, dass die Schweden auch ihre eigenen Hausschuhe mitbringen würden, wenn sie jemanden anders besuchen. Das habe ich auch ein paar Mal gelesen. Ist das denn wirklich so?
Also ich glaube, auch das ist wieder individuell verschieden. Darauf kann man hier in Deutschland auch treffen. Also die Tatsache, dass die allermeisten Leute ihre Straßenschuhe ausziehen, wenn sie ein Haus oder eine Wohnung betreten, das ist inzwischen hier in Deutschland genauso verbreitet. In Schweden war das lange Zeit wirklich Usus. Das lag aber auch daran, oder es liegt daran, muss auch da wieder ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, bäuerliches Schweden, das heißt auf dem Land, die Schuhe, die die meisten Leute anhatten, waren Holzschuhe. Und der Boden war ja nicht asphaltiert, das war meistens ziemlich dreckig und schlammig. Und selbstverständlich ging man da nicht mit den verschlammten Holzhumpen ins Haus rein, sondern da hätten einem die Hausbewohner, auch die Hausmütter hätten einem da was erzählt, sondern man ließ seine Schuhe selbstverständlich vor der Tür stehen. Und das hat sich fortgesetzt bis heute auch, wobei es da auch wieder eine Gegenbewegung gibt, dass gerade in den Städten die Leute sagen, die kommen, also das wollen wir nicht mehr, das ist so bäuerlich, das ist unsere bäuerliche Geschichte, von der wollen wir jetzt Abstand nehmen. Selbstverständlich könnt ihr mit Straßenschuhen zu uns in die Wohnung kommen. Also das sind so diese beiden Tendenzen. Dann das, was du gesagt hast, Jo, dass die Leute ihre eigenen Hausschuhe mitbringen. Jein. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt selber noch nicht erlebt.
Ich auch nicht.
In Schweden eingeladen war, dass da Leute ihre Toffeln ausgepackt haben und die dann angezogen haben. Nee, es ist auch da wieder individuell verschieden. Es gibt dann Familien, die haben, so wie hier in Deutschland auch, sozusagen so Gästepantoffeln, also diese Filzlatschen, die sie dann einfach anbieten. Aber die meisten sagen dann einfach, ja, ist okay, dann bin ich halt hier in Strümpfen. Also wenn jetzt das nicht ein eiskalter Boden ist, dann ist es auch völlig okay, dann eben mit Strümpfen zu sein. Solange die Strümpfe natürlich kein Loch haben, vielleicht sogar noch zwei identische Socken, ist das alles überhaupt kein Thema. Aber eigene Hausschuhe? Nein.
Ich habe es auch noch nie erlebt. Also ich habe es eben nur gelesen jetzt ein paar Mal dann bei diesen Umfragen auf Facebook. Aber ich habe es selber auch noch nicht erlebt. Ich habe auch da ein bisschen nachrecherchiert, ob ich da irgendwo eine Studie oder irgendwas finde. Habe nichts gefunden. Aber ich habe dafür eine ganz andere, witzige Studie gefunden. Und zwar vom Reiseunternehmen Apollo. Und die haben nämlich gefragt, was denn die Schweden schon mal so mitgehen haben lassen in Hotels. Und jeder fünfte Schwede hat ausgesagt in dieser Untersuchung, dass er mal in Hotels schon mal Hausschuhe oder so Pantoffeln irgendwie mitgehen hat lassen. Das heißt, eine gewisse Neigung zu Hausschuhen scheint schon da zu sein, hier in dieser Hinsicht.
Ja, vielleicht wurde aber auch nicht gefragt, wie viele Leute dann die Bademäntel oder Handtücher oder Aschenbecher oder sonst irgendwie haben mitgehen lassen. Ne?
Die Bademäntel waren noch mehr, ja.
Ja.
Das, genau. Okay, ja, wir haben noch zwei Vorurteile noch vor uns. Die Zeit schreitet schon wieder voran, deswegen machen wir das noch relativ zügig. Aber etwas, was man wirklich sehr, sehr, sehr häufig hört, Schweden, da ist alles so teuer. Das ist ja etwas, was sich als Vorurteil sehr, 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 sehr hartnäckig hält. Aber ist denn Schweden eigentlich wirklich teurer als beispielsweise Österreich oder Deutschland?
Nein, es kommt auch wieder drauf an, was man kauft, was man nehmen will. Also insgesamt habe ich persönlich festgestellt, Fleisch ist ein bisschen teurer. Alle anderen Produkte hält sich inzwischen eigentlich fast die Waage. Dann darf man auch nicht vergessen, inzwischen ist Lidl in Schweden sehr etabliert. Mhm. Also Lidl hat so die Discounter dann auch nach Schweden mitgebracht. Es gibt relativ viele Discounter in Schweden. Natürlich ist es so, wenn man jetzt meint, man müsse seinen täglichen Bedarf bei 7-Eleven decken, dann ist es ein bisschen teurer. Das ist überall so. Wenn man in die Coop-Läden oder bei ICA reinguckt, hängt es auch immer davon ab, wo man ist, also ob man jetzt in diese riesen, gigantischen Supermärkten einkauft, da halten sich die Preise eigentlich fast so mit den deutschen Preisen die Waage. Also ist kein großer Unterschied mehr da.
Man muss, glaube ich, auch sehr genau schauen, welche Produkte man genau vergleicht. Wenn man zum Beispiel sagt, abends essen gehen, mag schon ein bisschen teurer sein. Alkohol mag auch teurer sein, aber die ganz normalen, wenn man so einen normalen Warenkorb zusammenstellt. Da gibt's ja auch eben statistische Untersuchungen, hat Eurostat 2023, habe ich die letzte Studie gefunden. Die haben das gemacht. Die haben einen ganz normalen, durchschnittlichen Warenkorb zusammengestellt. Da sind damit dann bei verschiedenen Supermärkten auch einkaufen gewesen, um dann zu schauen, was kommt da als Gesamtbetrag heraus. Da gab es keine alkoholischen Getränke mit drin, das ist vielleicht ganz wichtig noch zu sagen. Und wenn man hier vergleicht, da hat quasi der EU-Durchschnitt hat einen Indexwert von 100. Das heißt, alles, was über 100 ist, ist so ein bisschen teurer als im EU-Durchschnitt und alles, was drunter ist, ist ein bisschen billiger. Und da führt beispielsweise Norwegen, ganz klar, die haben einen Indexwert von 126. Das heißt, da ist es wirklich deutlich teurer. Dänemark mit 116 auch schon noch ein bisschen teurer. Finnland 110 und Schweden 105. Das heißt, es ist das billigste Land im Norden und Deutschland hat sogar einen Indexwert von 106. Ist also quasi sogar ein bisschen teurer, minimal, aber ein bisschen teurer als Schweden. Aber Schweden ist ja fast am EU-Durchschnitt. Liegt es ein bisschen über dem EU-Durchschnitt. Daran sieht man schon, so ein ganz normaler Einkauf im Supermarkt ist minimal teurer als Gesamteuropa, aber sogar ein bisschen billiger mittlerweile als in Deutschland. Das fand ich ganz interessant, diese Studie. Das heißt, da muss man wirklich sagen, nee, Schweden ist nicht so teuer. Vielleicht beim Essen gehen, da kann es vielleicht abends schon noch der Fall sein, aber ansonsten eigentlich nicht. Auch ganz interessant, wenn man sich den Konsumpreisindex anschaut, das ist quasi ein Index, der seit 1980 geführt wird. Also wenn die Preise vom Jahr 1980, die haben einen Wert von 100 und dann wird eben geschaut, wie entwickeln sich die Preise für bestimmte Kategorien bis heute. Die gehen in allen Ländern dann natürlich nach oben, die Inflation treibt die Preise nach oben, das ist ganz klar. Aber es ist ganz interessant quasi, wie sich das so von Produktgruppe zu Produktgruppe unterscheidet. In Schweden hat man heute einen Konsumpreisindex von 417, das heißt von 100 im Jahr 1980 auf 417 heute, wenn man alle Produkte sich anschaut. Aber einen ganz krassen Anstieg gab es zum Beispiel bei den Gesundheitskosten, das heißt Medikamente beispielsweise. Da liegt der Wert bei über 1000 mittlerweile. Das heißt, hier gab es wirklich einen krassen Anstieg, auch im Vergleich zu den anderen Waren, die man so in Schweden kaufen kann. Und auch bei Restaurants und Unterkünften, da liegt der Wert bei 700, also auch deutlich über dem Durchschnitt. Das heißt, das ist schon deutlich teurer geworden als andere Produkte. Aber zum Beispiel Bereich Kommunikation, also Handys, Telefon und sonst irgendetwas, da liegt der Wert bei 104. Also es ist genau der gleiche Wert noch oder mehr oder weniger der gleiche Wert wie 1980. Und da haben wir ja ganz viel Inflation mittendrin. Das heißt, es ist im Endeffekt sogar deutlich billiger geworden als eben noch früher. Das heißt, große Unterschiede je nach Bereichen. Okay. Dann noch ein letztes, da habe ich keine Studie dazu gefunden. Das ist, gibt es auch gar keine Studie dazu, weil es einfach der Geschmack ist. In Schweden, Vorurteil oder nicht, da gibt es keine vernünftige Wurst, kein vernünftiger Käse, kein vernünftiges Bier und kein vernünftiges Brot. Ich glaube, hier können wir nur auf unseren individuellen Geschmack eingehen. Wie sieht's da aus bei dir?
Ja, das hängt immer davon ab, dass Schweden ja nicht Deutschland ist, ne? Das ist ganz einfach. Ich fange mal mit dem Brot an. Natürlich haben wir hier in Deutschland eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Brotsorten. Wir haben auch eine ganz andere Tradition als in Schweden. In Schweden ist Brot oder war Brot tatsächlich eine Art Luxusgut. Und die Tatsache, dass wir in Schweden immer noch wieder auf gesüßtes Brot stoßen, liegt einfach in der Geschichte begründet, dass eben auch Zucker, also auch süße Speisen, dann auch aus Weizenmehl ein Luxusprodukt waren. Das hält sich bis heute. Natürlich ist es jetzt kein Luxusprodukt mehr, aber von der Tradition her ist gesüßtes Brot immer noch tief in der schwedischen Seele verankert, um das mal so auszudrücken. Dann gibt es die ganzen regionalen Brotsorten, also vom Tunnbröd aus Norrland angefangen bis zum berühmt-berüchtigten Knäckebröd, hat Schweden natürlich auch seine eigenen Brotsorten. Wenn man jetzt als Schweden-Tourist nach Schweden fährt und möchte partout immer sein eigenes Brot, da so wie man es aus Deutschland kennt, auch dann nur konsumieren, dann möge man es doch einfach mitnehmen. Es gibt in Schweden natürlich auch jetzt Marken wie Liegen zum Beispiel, die exportieren auch nach Schweden. Also man findet in den großen Supermärkten dann auch mal ein importiertes Brot. Aber ich finde es so spannend, eben, wenn man in einem anderen Land ist, sich dort auch auf die Lebensmittel einzulassen. Beim Brot ist es so. Bei der Wurst, auch da liegen wir in Deutschland wieder ganz weit oben. Wir haben eine unfassbare Bandbreite an verschiedenen Wurstsorten. Die gibt es in Schweden einfach nicht. Das liegt nicht in der Tradition begründet. In Schweden gibt es Skinka, also Schinken. Ja, und vielleicht noch ein bisschen Salami. Und das war's. Mehr ist aber auch nicht nötig. Das liegt nicht in den Essenstraditionen drin. Und beim Käse, jein. Es gibt in Schweden wahnsinnig viel Käse. Die meisten Schweden essen auch Käse und eben keine Wurst, also keinen Schinken oder sonst was. Und der Käse wird in mindestens Pfundverpackungen geliefert. Jeder schwedische Haushalt hat seine Variation an Osthüveln, an seinen Käsehobeln. Und der Käse wird eben meistens gehobelt und dann eben in dünnen Scheiben auf sein Brot, Knäckebröd oder das Sötatbröd gelegt. Und das ist auch okay, das ist einfach schwedisch. Und damit kann man sich als Schwedentourist natürlich auch gut auseinandersetzen. Dann gibt es Dinge einfach, die es nur in Schweden gibt. Ich sage nur Filmjölk. Diese berühmte Sauermilch, die es in dieser Art eben auch nur in Schweden gibt. Die gibt es hier bei uns nicht. Und ich finde es einfach spannend, wenn man in einem anderen Land ist, ja, dann einfach dort das Essen zu probieren. Oder als letztes Stichwort noch Kalles Kaviar, der Käse aus der Tube, der einfach schwedisch ist. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht.
Ich mag ihn nicht, ja.
Ich auch nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Genau, auch wie, je nachdem, wie man vergleicht. Die hat letztes Mal ein Gespräch mit Ingrid Hofstra. Ist eine Holländerin, hat ein Kochbuch über Schweden oder mit schwedischen Rezepten geschrieben. Und sie als Holländerin ist natürlich beim Käse vielleicht auch besonders kritisch, weil sie natürlich in Holland eine unfassbare Käsekultur haben. Und sie sagt, der schwedische Käse, da kann sie relativ wenig damit anfangen, mit Ausnahme vom Västerbottensost. Diesen Käse, den findet sie ganz, ganz besonders. Und der ist auch unglaublich besonders. Ich persönlich finde den schwedischen Käse total gut, sehr auch sehr vielfältig. Ich komme da sehr, sehr gut damit zurecht. Beim Brot, da habe ich manchmal so meine Schwierigkeiten, aber das ist auch besser geworden, habe ich das Gefühl. So in den 1990er Jahren habe ich da wirklich das Gefühl, da gab es sehr, sehr wenig, mittlerweile mehr. Und auch was das Bier angeht, gibt es mittlerweile schon auch einige, auch kleinere Brauereien, die sehr, sehr, sehr gutes Bier machen. Also gerade so Kraftbier-Brauereien gibt es sehr, sehr viel. Das heißt, da muss man sich so ein bisschen in Schweden ein bisschen rumprobieren, aber es gibt durchaus sehr, sehr leckeres Bier. Das kann man, glaube ich, auch so festhalten.
Ja, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja in Schweden auch inzwischen eigenen Wein. Also in Skåne und in Blekinge wird Wein angebaut. die sind, glaube ich, noch so ein bisschen in der Versuchsphase. Also man kann ihn jetzt noch nicht mit den großen Weinen aus anderen Ländern vergleichen, aber es findet ein Wandel statt und man kann sich einfach ein bisschen durchprobieren mit allen möglichen Lebensmitteln. Also Schweden ist da auch im Wandel und die Vorurteile greifen einfach nicht mehr.
Gut. Ja, dann können wir damit, glaube ich, einen Schlusspunkt setzen. Wir haben uns jetzt mit sehr, sehr vielen Vorurteilen, Klischees auseinandergesetzt. Manche Dinge, die definitiv einfach so stimmen, wo man sagt, ja, das ist nicht nur ein Vorurteil, sondern das ist Fakt. Andere Dinge, wo man doch ein bisschen mehr differenzieren muss oder manche Dinge, die man auch einfach sagen muss, nein, das stimmt so nicht, das ist ein Klischee. Vielen, vielen Dank, Heike, dass du dir die Zeit genommen hast für die beiden Folgen über die Klischees und Vorurteile über Schweden. Taxi Jette Mücke.
Ja, Tag 12, das war wunderbar und ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt.
Das kann ich nur bestätigen, ging mir auch so. Total spannendes Thema. Wenn du da noch irgendwelche Aspekte hast, Überlegungen hast, schreib gerne an elchkus@elchkus.de. Wenn es beispielsweise einen Vorurteil gibt, über das du schon oft gestolpert bist, das wir jetzt nicht behandelt haben, oder wenn du auch vielleicht einen anderen Standpunkt hast zu dem ein oder anderen von uns jetzt besprochenen Vorurteil, dann schreib gerne. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hattest du bra. Wiehörsch. Elchkuss, der Podcast für Schweden.